Ja, unsere ITler hinten brauchen gerade ein kleines bisschen länger, weil sie jetzt nicht nur den Livestream auf YouTube, sondern auch auf Odyssey aufs Laufen bringen müssen. Sie sind startklar, ich auch. Kommen wir zur Lesung. Das ist hier noch falsch eingetragen. Das müsste richtigerweise heißen Matthäus 24, 4 bis 8. Das war noch von einem früheren Sonntag. Also die Lesung Matthäus 24, 4 bis 14 ganz genau. Matthäus 24, 4 bis 14. Endzeitrede Jesu, die Entsprechungen hat zu unserem heutigen Abschnitt aus der Offenbarung 6. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nämlich zu seinen Jüngern, mit denen er auf dem Ölberg sitzt und hinunterschaut auf den Tempelberg: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich denke gerade spontan, wie dramatisch erleben wir das. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, Recht und Ordnung, Menschenwürde mit Füßen getreten, wird die Menschen unfassbar gegeneinander aufgehetzt und aufgewiegelt und von Liebe kaum noch irgendwo eine Spur, sondern Aggression gegeneinander. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, wenn wir diese Worte lesen und gleich auch in Offenbarung 6 von den vier apokalyptischen Reitern und den Schrecken, die sie über die Menschheit, über die ganze Erde bringen. Und die Macht, die auch eines Tages, und wir sehen sie jetzt schon, der Antichrist hat und haben wird. Und dann aber eben auch miteinander singen durften, das Lied toben auch Stürme, der Herr kennt die Seinen. Und darin bekennen und bezeugen, alle Gewalten sind dir übergeben. Du bist der Herr. Und alles, was auf dieser Erde geschieht, das muss von dir zugelassen werden. Und das wird von deiner Hand gesteuert und begrenzt. Und auch wieder beendet. Und es muss denen, die dich lieben, zum Besten dienen. Das lass uns nie aus dem Blick und aus dem Herzen verlieren, in allem, was in diesen Tagen geschieht und noch viel Schlimmeres kommen wird. Wir danken dir, dass das alles so eingerahmt ist von deiner Gegenwart, getragen von deinen Verheißungen, und wir mittendrin bewahrt sind in dir. Und schenke doch, dass dein Wort noch viele Menschenherzen erreicht, noch dürfen wir das Evangelium verkünden, bis an der Welt enden. Und noch wirkt dein Heiliger Geist, noch werden Menschen eingeladen haben, die Möglichkeit umzukehren, Heil und Erlösung zu finden in dir. Dazu lass auch diesen Gottesdienst, diese Verkündigung dienen, dir zum Lob und zur Ehre und uns zum Segen. Amen. Du durfst wieder Platz nehmen und wir schauen, und ich stelle erfreut fest, richtig eingetragen, Offenbarung 6, 1 bis 8. Es freut mich immer mal, wenn ich was nicht verpennt habe. Was mit zunehmendem Alter zunimmt, leider. Offenbarung 6, 1 bis 8, so wie es da steht. Und das Thema des heutigen Gottesdienstes, der Predigt, die sieben Siegel und die vier apokalyptischen Reiter. Lese uns Predigttext Offenbarung 6, 1 bis 8. Und ich sah, wie das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Letzten Sonntag haben wir gehört, dass es würdig befunden war, diese Schriftrolle aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, zu nehmen. Und jetzt darfst die Siegel öffnen, hat die Macht dazu. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Aber dazu kommen wir dann nächsten Sonntag. Das war schon Vers 9. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir begegnen mit Kapitel 6 gleich zwei großen Schwierigkeiten bei der Auslegung der Offenbarung. Die waren im Vorfeld noch nicht ganz so dramatisch, weil die Bilder und Symbole waren da noch deutlich selber schon ausgelegt. Hier tritt es deutlicher zutage. Das erste ist die Symbolik der Offenbarung. Sie macht es oft schwer, die verwendeten Bilder recht zu deuten. Es gibt allerdings zwei Prinzipien der Schriftauslegung, die uns dennoch auf halbwegs sicheren Pfaden leiten können, dass wir erstens wörtlich nehmen, was nicht offenkundig bildhaft und symbolisch zu verstehen ist. Und zweitens bei Bildern und Symbolen nicht wild drauf los spekulieren, sondern schauen, wie diese Bilder und Symbole sonst in der Bibel, zum Beispiel vor allem auch in der Offenbarung, aber auch im Alten Testament und sonst in der Bibel, verwendet werden. Denn in der Regel bleibt die Bibel in der Symbolik und ihrer Bedeutung gleich. Getreu dem Grundsatz, die Schrift legt sich selbst aus. Die zweite Schwierigkeit ist, dass die Offenbarung nicht strikt chronologisch aufgebaut ist, soweit ich das sehe. Sie schildert die Ereignisse nicht in einer klaren und ununterbrochenen zeitlichen Abfolge, sie entfaltet vielmehr die Entwicklungen der Endzeit in mehreren Stufen und Schichten gewissermaßen und Intensitäten. Aus dem siebten Siegel heraus, das ist ja ganz offensichtlich, entfalten sich die sieben Posaunen und aus der siebten Posaune die sieben Schalengerichte. Und es ist dann nicht ganz einfach zu sehen, und da gehen die Meinungen der Ausleger, auch der Bibeltreuen, dann durchaus weit auseinander, inwieweit bestimmte Hinweise bereits weiter in die Zukunft vorausgreifen oder exakt chronologisch an dem Ort, an dem sie geschrieben sind, im Ablauf einzuordnen sind. Da sehen wir auch nach meiner derzeitigen Erkenntnis in unserem Kapitel 6, dieses Kapitel 6 umfasst vom Zeitrahmen her, soweit ich sehe, im Prinzip schon die ganze Endzeit bis vor die Wiederkunft Jesu, seine sichtbare. Hätten wir eine strikte zeitliche Abfolge, müsste im Prinzip in Kapitel 7 die sichtbare Wiederkunft Jesu und das tausendjährige Reich kommen, tut's aber nicht. Das heißt, Die Offenbarung entfaltet die Endzeit in drei großen Blöcken, den Siegelgerichten, Posaunen und Schalengerichte. Und dabei berichten diese Blöcke nicht notwendigerweise jeweils von grundsätzlich Neuem, sondern sie entfalten die Endzeit mit zunehmend mehr Einzelheiten und gleichzeitig einer zunehmenden Verlagerung des Schwerpunkts nach hinten als auf die Zeit unmittelbar vor der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn. Die vier Siegel zeigen Ereignisse. Die ersten vier, dann die vier Reiter, die es seit der Himmelfahrt Christi bis zu seiner Wiederkunft immer schon gab, die aber an Intensität zunehmen, um dann im jeweiligen apokalyptischen Reiter den historischen Höhepunkt zu erreichen. Also um Missverständnisse zu vermeiden, also diese apokalyptischen Reiter sind nichts Altes, die sind dann jeweils schon was Neues in dieser Ausprägung. Aber das Grundprinzip durchzieht im Prinzip die ganze Zeit von der Himmelfahrt bis heute und in Zukunft. Beispielhaft sehen wir das am ersten Reiter auf dem weißen Pferd, dem Antichrist. Schon der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 18, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Da meint er eben noch diesen einen zukünftigen. So sind jetzt viele Antichristen aufgetreten, schreibt er vor 2000 Jahren. Auch da sind schon viele Antichristen da und am Werk. Und 1. Johannes 4, Vers 3 schreibt er vom Geist des Antichristen, und jetzt ist er schon in der Welt. Menschen, die vom antichristlichen Geist beseelt und geleitet waren, gibt es also schon seit 2000 Jahren. Das ist nichts grundsätzlich Neues. Aber die Intensität nimmt in einem Auf und Ab, das sich aber insgesamt steigert, zu, bis es dann eben seine endzeitliche Erfüllung und ultimative Ausprägung und Zuspitzung in der Person des einen Antichristen findet, mit dem Satan die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus nachäfft und den er mit seiner ganzen Kraft und Vollmacht ausstattet. Insoweit, und das ist Teil seiner Verführungsgewalt, überbietet er Jesus sogar noch im Blick auf dessen erstes Kommen. Denn Jesus entäußerte sich bei seinem ersten Kommen seiner Gottheit und nahm Knechtsgestalt an. Der Weg Satans mit dem Antichristen ist der gegenteilige Weg. In Jesus steigt Gott herab und wird Mensch. In Niedrigkeit tritt er als leidender Gottesknecht in unsere Mitte. Nimmt unsere Sünde auf sich, um uns zu unserer Berufung, Kinder Gottes zu sein, zu führen. Dagegen wird mit dem Antichrist ein Mensch quasi zu einem Halbgott in voller satanischer Macht und Autorität erhöht. Aber nun nicht, um die Menschen zu retten, sondern sie total der satanischen Macht zu unterwerfen, Not, Verderben und Tod über sie zu bringen. Aber in einer täuschend ähnlichen Nachäffung und Nachahmung des Wirkens und der Person Jesu. Offenbarung 6 bleibt dabei noch recht allgemein und wartet mit wenigen Einzelheiten auf. Dabei entspricht dieses Kapitel vor allem genau die ersten Verse, Abschnitte auffällig der Endzeitrede Jesu in Matthäus 24. Betone nochmal, um Missverständnisse zu vermeiden, das heißt nicht, dass einfach dasselbe wiederholt würde. Aber ich habe es mal als Folie an die Wand geworfen. Die Entsprechungen sind eindeutig, dass im Prinzip von ähnlichen Vorgängen die Rede ist. Matthäus 24, Verse 4 und 5 spricht Jesus von der Verführung durch falsche Christusse. Oberste Zeile. Das entspricht dem ersten Reiter auf dem weißen Pferd, dem Antichrist. Matthäus 24, 6 weist Jesus auf Kriege und Kriegsgeschrei, entspricht dem zweiten Reiter auf dem roten Pferd, dem gegeben ist, den Frieden von der Erde zu nehmen, also Krieg über die Erde zu bringen. Wobei Jesus in Matthäus 24, 6 betont, das ist wichtig, aber das ist noch nicht das Ende. Er redet hier also ganz ausdrücklich noch nicht von der ultimativen Zuspitzung dieser Ereignisse, sondern von ähnlichen, vorauslaufenden und sich steigernden Ereignissen und Entwicklungen. Matthäus 24,7 vertieft Jesus den Hinweis auf die Kriege, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und fügt weiter hinzu, und es werden Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben da und dort sein. Das entspricht dann bereits dem dritten Reiter auf dem schwarzen Pferd. Nochmals betont Jesus hier, alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Aber immerhin sind es schon Wehen. Das heißt, der Geburtsvorgang wird ja damit schon vorbereitet. Wir sind da schon ganz nah am Ende. Das heißt, diese Ereignisse gehen der eigentlichen Endzeit, der kurzen Phase des Antichristen vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu voraus oder sind eben bereits Beginn dieser Zeit. Da kann man wieder verschiedener Meinung sein. Wir könnten diese Wehen, wenn wir es mit dem Geburt vergleichen, sagen, das sind die Vorwehen, die so allmählich in die Senkwehen übergehen, bis dann mit den drei großen Wehen der Offenbarung, denen wir später begegnen, quasi die Presswehen sehen. Mit den Presswehen wird dann praktisch ja die Geburt eingeleitet und vollzogen, mit denen dann das neugeborene Kind von uns aus dem Mutterleib hinausgepresst wird. Es ist schön, zugleich auch, dass eben der Herr nicht gleich mit den Presswehen anfängt, sondern die Vorwehen schickt, damit wir uns innerlich auch darauf vorbereiten und nicht unvorbereitet völlig überrascht sind. Aber diesen Anfang der Wehen, liebe Geschwister, den sehen wir längst. Und der vierte Reiter auf dem fahlen Pferd, unterste Zeile, der Tod, kommt in Matthäus 24 sowohl in den Hungersnöten, Seuchen, Erdbeben indirekt vor, dann ganz explizit, speziell auch im Blick auf die Gemeinde, Vers 9, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Allgemein betrachtet ist der vierte Reiter der Tod die logische Folge der vorausgehenden, denn Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben werden unvermeidlich massenhaft Tote zur Folge haben. Wir sehen da so leuchtend auf dem weißen Pferd heranreitende Antichrist, der als vermeintlicher Friedensbringer und Retter der Menschheit empfangen und gefeiert wird. Wir dürfen ohne weiteres damit rechnen, dass er nicht nur einen, sondern gleich mehrere Friedensnobelpreise vorausgeworfen bekommt, so ähnlich wie damals bei Obama, der dann die Welt mit Krieg überzogen hat, damit er ja der Menschheit, den Massen, möglichst glaubhaft als der große Friedensheld untergejubelt werden kann und als Retter der Menschheit. Er wird in Wirklichkeit eine Spur der Verwüstung und des Todes hinter sich herziehen. Die Schwierigkeit einer exakten Einordnung im zeitlichen Verlauf sehen wir deutlich am sechsten Siegel. Darauf weise ich heute einfach nur deshalb hin, das kommt dann, so Gott will, am nächsten Sonntag im Detail noch, damit wir die Problematik der zeitlichen Einordnung auch der Siegelgerichte sehen. Denn das sechste Siegel entspricht erkennbar in wichtigen Teilen der siebten Schale der Offenbarung 16. Dem, was Gottes Wort im Alten und Neuen Testament als letzte Zeichen unmittelbar vor dem sichtbaren Kommen Jesu vorhersagt. Sechste Siegel, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel wich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihren Orten weggerückt, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen. Wir werden am nächsten Sonntag dann nochmal genauer anschauen, wie die übrige biblische Prophetie auch in der Offenbarung und im Alten Testament und Matthäus 24 dieses Geschehen ganz eindeutig direkt vor die Wiederkunft Jesu einordnet. Wenn man der Deutung folgt, dass diese versiegelte Schriftrolle innen und außen beschrieben ist und außen die Kurzfassung steht, denken an den letzten Sonntag, dann ist zu erwarten, dass die Siegel dem Folgenden nicht einfach nur chronologisch vorausgehen, sondern eine zusammenfassende Schau der kommenden Ereignisse bietet. Beginnen wir nun nach dieser längeren Einleitung mit Vers 1. Wir sehen das Lamm und die vier Wesen am Thron arbeiten zusammen. Was auch vermutlich, da die vier Wesen, so die allgemeine Auslegung, der ich zuneige, die Wesen, die Reiter herbeirufen, auch die Reiter und die Wesen, jeweils Zahl 4, der Schöpfung zuzuordnen sind. Das Lamm öffnet die Siegel, nur es allein ist würdig. Aber das Befehlswort, komm und sieh, spricht eines der vier Wesen. Dieser Doppelbefehl, der verursacht Verwirrung. Viele Handschriften und auch die revidierten Übersetzungen haben das Sie weggelassen in der Regel. Dann ist einfacher, dann bezieht sich das Komm einfach nur auf den Reiter. Wenn man sagt, komm und sieh, auf wen bezieht sich es dann? Roshi Libi bezieht beides auf den Johannes. Ich neige dazu, es zu teilen. Das Komm ruft den Reiter, das Sie ruft den Johannes zu sehen. Aber wie gesagt, das ist schwierig zu deuten. Aber das Komm macht eigentlich in meinem Dafürhalten wenig Sinn auf den Johannes, sondern eben auf den Reiter, der mit göttlicher Befehlsstimme herbeigerufen wird. Mit Donnerstimme. Die Donnerstimme steht wieder für die Gewalt, die Wucht und die Macht der Ereignisse, die jetzt geschehen. Jedes Wesen ruft einen Reiter. In allen vier Reitern kommt der Geist des Bösen zum Ausdruck. Und dieser Geist des Bösen wird vom Thron Gottes aufgerufen, nun sein Werk zu tun. Wir sehen eine Entsprechung, wenn später an den vier Enden der Erde die vier Gerichtsengel sind und dann von dort auch die nächsten Dinge freigelassen werden. Da haben wir ganz ähnliche Vorgänge. Wichtig ist, dass diese Reiter, diese Macht des Bösen, zwar vom Thron Gottes gerufen wird, aber nicht direkt von ihm ausgeht. Aber ohne den Befehl, ohne den Ruf, ohne die Freigabe des Allmächtigen können sie nichts tun. Keinen Schritt, keinen Zentimeter vorangehen. Ich werde in diesen Tagen oft gefragt, sind das Gerichte Gottes, was wir mit dem Corona-Terror etc. erleben? Und die Antwort kann nur ein klares Ja sein. Das schließt aber wie beim Verrat unseres Herrn durch Judas die verantwortliche und strafbare Mitwirkung irdischer und satanischer Mächte nicht aus, sondern ein. Man darf nie das eine gegen das andere ausspielen. Es ändert nichts an der totalen Schuld des Judas Iskariot, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Sein Verrat bleibt deshalb genauso verräterisch, abgründig, satanisch, böse. Das bringen viele Menschen durcheinander, das gilt auch hier. Und wir sehen das dann gleich auch beim ersten Reiter, der kommt auf einem leuchtend weißen Pferd mit einem Bogen in der Hand. Dieses leuchtende Weiß Leukos ist eigentlich sonst die Kennfarbe des Herrn. Also ganz täuschend. Und er erhält einen Siegeskranz. Diese Siegeskrone ist ihm gegeben. Von wem wird nicht gesagt? Da sehen wir jetzt wieder die Verantwortlichkeiten. Der kommt also interessanterweise nicht in seiner eigenen Autorität. Die Siegeskrone ist ihm gegeben von einer höheren Macht. Unterschied zwischen Nehmen und Geben hatten wir letzten Sonntag. Von wem wird nicht gesagt? Wenn wir aber Offenbarung 13 anschauen, dann ist es zunächst Satan, der dem Tier seine Kraft, seinen Thron, seine Vollmacht gibt. Aber das ist noch nicht die höchste Instanz. Wir denken an Jesus vor Pilatus. Da spielt ja dieses Geben auch eine entscheidende Rolle. Vordergründig hat Pilatus seine Macht vom römischen Senat und Kaiser. Tiefer geschaut hat er sie von Satan, dem Gott und Fürsten dieser Welt. Aber auch den hat Jesus nicht gemeint, als er dem Pilatus sagt, du hättest diese Macht nicht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Oben ist nur einer. Das hatten wir beim Thron der Macht vor nicht langer Zeit. Oben ist nur einer, der Allmächtige. Von ihm kommt, wie wir es auch im Lied vor der Predigt gesungen haben, jede Macht im Himmel und auf Erden. Das gilt natürlich auch für die schlurgende Dame mit dem Rotweinglas in der Hand. die unser Volk und Vaterland grausam zugrunde gerichtet hat. Und das gilt für die, die nach ihr kommen und sich dazu anschicken. Auch sie haben ihre Macht vordergründig kaum vom deutschen Volk. Eher schon von denen, über die Seehofer einst schon gesagt hat, die das Sagen haben, werden nicht gewählt. Tiefer geschaut haben sie ihre Macht von Satan. Aber letztinstanzlich haben auch die gegenwärtigen und kommenden Unrechts- und Willkürherrschenden ihre Macht vom Allmächtigen. Es ist immer wichtig, es im Blick zu haben. Das ist Trost und Dramatik der Situation zugleich. Dramatik, die uns zur Umkehr ruft. Dazu Gott seine Nähe und Hilfe zu suchen. Dass er solche mutmaßlichen Schwerstverbrecher zum Strafgericht über unser Volk und die globale Menschheit gesetzt hat, das ist schon Dramatik, darin Handeln Gottes zu sehen. Trost aber auch, dass der, der ihnen diese Macht letztinstanzlich verliehen hat, sie ihnen auch wieder nehmen kann und wird. Und wir beten, dass dieser Tag nahe ist. Diese Siegeskrone, meist nur mit Krone wiedergegeben, hat manche Spekulationen aktuell rund um Corona angeregt. Denn Corona ist ja der lateinische Begriff für Krone. Im Griechischen steht hier aber nicht Corona, sondern Stephanos, der Siegeskranz. Die Herrscherkrone, mich hat das mal interessiert sprachlich, die Herrscherkrone ist zumindest im neueren Griechisch Stemma, ursprünglich eigentlich schlichtes Blumengebinde. Diesem Begriff begegnen wir im Neuen Testament nur ein einziges Mal in der Apostelgeschichte 14,13, als in Lystra die Priester des Zeus ausziehen mit Ochsen und so weiter und den Paulus kränzen wollen, offensichtlich als Abgesandten des Zeus und genau mit dem Zeus selber sie für Götter halten. Die irdische Krone, die Macht und Herrschaft ausdrückt, ist zum Beispiel Offenbarung 13,1, die Diademata, die Kronen. Wir kennen es vom Fremdwort Diadem. Das sind also andere Begriffe, nicht Stephanos. Also vom griechischen Stephanos ins lateinische Corona zu springen und darin einen prophetischen Hinweis auf das aktuelle Covid-19 zu sehen, mit dem die globale Menschheit geknechtet wird, halte ich exegetisch zumindest für wagemutig. Denn die Bedeutung der Krone ist auch immer wichtig, nicht nur ein Begriff, sondern seine Bedeutung anzuschauen im konkreten Zusammenhang, liegt nun beim ersten Reiter eindeutig nicht auf einer Seuche, auch nicht auf einer Scheinseuche, sondern im Sieg. Es geht um den Sieg bei diesem ersten Reiter, das ist das Stichwort. Er zog aus siegend und um zu siegen. Und deshalb wird ihm auch die Sieges- und nicht die Corona-Krone gegeben. Spannender war für mich in diesem Zusammenhang schon der Bogen. Denn der Bogen heißt auf Griechisch Toxon. Und das kennen wir im Fremdwort toxisch, zu Deutsch giftig. Ursprünglich bekam der Bogen diese Bezeichnung laut Internet, weil giftige Pfeile damit verschossen wurden. Da ist die Frage durchaus, die mich bewegt hat, auch ist dieser Giftbogen ein Hinweis auf das Impfgift, mit dem der Antichrist seine Weltherrschaft in die Wege leitet. Allerdings hat meine Recherche ergeben, dass Toxon der allgemeine griechische Begriff für den Bogen ist, auch für den Jagd- und Kriegsbogen. Hätte die Bibel da verschiedene Begriffe, dann könnte man annehmen, dass hier mit dem Begriff Toxon das Gift in besonderer Weise mit im Blick ist und eine Rolle spielt. Da das aber nicht der Fall ist, können wir in diese Richtung allenfalls spekulieren. Ich hätte euch gern heute dieses exegetische Schmankerl geboten. Es hätte aktuell natürlich auch so schön gepasst. Der Antichrist, dem die Corona verliehen wird und der dann mit dem Impfgiftbogen loszieht, um die globale Menschheit zu verwüsten. Aber so verlogen das auch wäre, es wäre doch eine sehr assoziative Auslegung, mit fragwürdiger exegetischer Berechtigung, die Dinge miteinander verbindet, die zwar denselben oder ähnlichen Namen tragen, der Sache nach aber nicht notwendigerweise etwas miteinander zu tun haben. Also wir müssen da vorsichtig sein. Viele Auslegungen machen immer wieder den Fehler, in den steht jeder Ausleger. Man ist beeindruckt von momentanen, aktuellen Entwicklungen und Ereignissen und sucht die natürlich in der Schrift und würde sich wahnsinnig freuen, wenn man die jetzt da finden würde und neigt dann dazu, ein bisschen viel zu drehen und zu schrauben. Aber da müssen wir vorsichtig sein und sagen, bestenfalls auf spekulativer Ebene können wir das so sehen. Ich will damit nicht völlig ausschließen, dass im Rahmen einer Mehrfachbedeutung, und die Schrift hat ja durchaus Mehrfachbedeutungen auch subtiler Art, die Bibel hier auf subtile Weise mit der Krone, die dann indirekt über das lateinische Corona aufs Corona deuten könnte und den Impfgiftbogen auf das Impfgift hinweisen könnte, also dass das subtil eine Nebendeutung, ein verdeckter Hinweis sein könnte, der in unseren Tagen erkennbar wird, will ich nicht ausschließen, aber wir müssen ganz klar sagen, das Eigentliche und die wesentliche Bedeutung ist es nicht. Für interessant halte ich im Blick auf den Bogen die Tatsache, dass der Bogen eine Distanzwaffe ist. Ich habe mir schon vor Jahren darüber Gedanken gemacht. Man muss natürlich sagen, auch da einschränken können wir letztlich nur wieder spekulieren, denn die Bibel sagt nichts Ausdrückliches darüber. Aber mir ging schon vor Jahren durch den Kopf, ob damit angedeutet ist, dass der Antichrist sein tödliches Werk aus der Ferne schon begonnen hat, lange bevor man ihn sieht. Das ist ja ein Phänomen dieser Tage, das, denke ich, nicht nur mir, sondern vielen anderen zu schaffen macht, manches Kopfzerbrechen und Rätsel bereitet. Wir befinden uns mit den aktuellen Terrormaßnahmen, die unsere Freiheit vielfach in grob grundgesetzwidriger und menschenverachtender Weise beschneiden, eigentlich ja längst zumindest ein Stück weit in Offenbarung 13. Dass man nämlich ohne Maske, Test und Spritze nur noch eingeschränkt kaufen und verkaufen und am öffentlichen Leben teilnehmen kann. Maske, Test und Spritze haben also eindeutig dieses Merkmal des Mahlzeichen des Tieres zumindest in Teilen bereits in sich, sind das Mahlzeichen aber noch nicht. Der Antichrist ist noch nicht offenbar geworden, führen die weltweite Menschheit aber schnurgerade darauf hin. Maske, Test, Spritze, schnurgerade Richtung Mahlzeichen. Und da frage ich mich, könnte das mit dem Bogen gemeint sein? Angedeutet, dass die Pfeile des Antichristen seine satanisch bösen, menschenverachtenden Werke das Leben vieler Menschen bedrohen und vernichten, längst bevor er sichtbar die Bühne betritt. Seit jeher gab es auch Ausleger, die diesen ersten Reiter auf Christus gedeutet haben, das leuchtende Weiß, ich habe es schon angesprochen, auch der Siegeskranz weisen sonst tatsächlich auf Christus und die siegreiche Überwintergemeinde hin, aber diese Ähnlichkeit soll verwirren. Täuschung ist ja das Wesen des Anti- und Pseudo-Christus. Er sieht Christus ähnlich. Er macht sich ihm so ähnlich wie irgend möglich, um das Böse so lange wie möglich zu verbergen. Aber sein Pferdefuß bleibt dennoch sichtbar für den, der aufmerksam hinsieht. Auch passt weder die Gesellschaft der weiteren drei Reiter zu Jesus, noch die Waffe. Denn die Waffe des Herrn ist insbesondere in der Offenbarung im Neuen Testament immer das Schwert. So auch in der Offenbarung. Der Bogen kommt interessanterweise, dieser Begriff Toxon, im Neuen Testament überhaupt nur ein einziges Mal, nämlich hier vor. Und damit eben auch nie als Waffe oder Symbol für den wiederkommenden Herrn. Der erste Reiter ist also der Antichrist. Zunächst wird es so aussehen, als würde er siegen. Das sagt nicht nur Vers 2 sehr deutlich, das bestätigen viele andere Aussagen der Heiligen Schrift, etwa Offenbarung 13,4. Wer ist dem Tier gleich und wer kann wider es streiten? Es ist eine rhetorische Frage, die die Antwort beinhaltet: Niemand. Niemand auf der Erde kann diesem Tier widerstehen. So viel Macht hat es von Satan und so viel Raum lässt ihm der Allmächtige. Das ist ja das Zusammenspiel dieser beiden Ebenen. So viel Macht gibt ihm Satan und so viel Raum lässt ihm tatsächlich der Allmächtige. Das ist die große Dramatik für mich, eigentlich immer wieder seit Jahren auch das Traurigste, das Schlimmste, wenn ich es mal so sagen darf, was überhaupt in der Bibel steht, dass der Antichrist diese immense, unvorstellbare Macht bekommt, sogar die Heiligen zu überwinden. Dass gerade das die größte Anfechtung für die Gemeinde ist und auch da sehen wir, wie nah die Reiter schon sind. Im Grunde schon da. Größte Anfechtung für die Gemeinde seit Jahren, gerade in diesen Tagen, wo so viele heimatlos werden, weil so viele Gemeinden, auch eigentlich theoretisch bisher bibeltreue Gemeinden, auf einmal bei diesem ganzen Corona-Schwindel und Terror voll drauf reinfallen, voll dem Bösen folgen. Man steht völlig entsetzt da, erlebt, wie Familien, Ehen, Gemeinden, Gemeinschaften im innersten Kern zerrissen und zerstört werden. Und wir erleben in diesen Tagen, liebe Geschwister, das ist nicht Zukunft, die in der Ferne kommt. Wir erleben in diesen Tagen, wie der Geist des Antichristen sogar die scheinbar bibeltreue Gemeinde überwindet und überwunden hat in weiten Teilen. Wir stehen entsetzt, fassungslos daneben. Wirklich fassungslos. Das ist eigentlich fast zum Irrewerden, wenn man da hinschaut. Und umso wichtiger ist dieser ständige Blick in den Himmel als Gegengewicht und der Blick auf das Ende, dass der Herr trotz allem siegt. Dass diese vorübergehenden Siege des Bösen nicht das letzte Wort der Menschheitsgeschichte sind. Allerdings ein beeindruckendes, erschreckendes Vorletztes. Aber dass wir uns trotzdem von diesen endzeitlichen, vorübergehenden Siegen der antichristlichen Mächte nicht beeindrucken lassen. Beeindrucken lassen sollten wir uns in allem nur vom Herrn und seinen Verheißungen. Dann öffnet das Lamm das zweite Siegel. Es erscheint ein feuerfarbenes Pferd. So müsste man es eigentlich besser übersetzen. Feuerfarben. Feuer ist in der Bibel ja immer das Bild für Gericht. Wenn man übersetzt Feuerrot, der Begriff Rot steckt eigentlich nicht im griechischen Wort Pyros, sondern unter Begriff Feuer. Bei Rot denkt man schnell an Blut, könnte auch sein, das ist ja mit großem Blutvergießen verbunden, aber ich denke, der Aspekt dieses feuerroten, feuerfarbenen Tieres liegt, Pferdes liegt auf dem Gericht. Pyros, wir kennen ja das Fremdwort Pyromane, das ist der, der krankhaft rumfackelt und Brände legt. Und dem, der darauf saß, wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Das heißt, es wird ein gewaltiges Schlachten stattfinden. Einander schließt durchaus auch die Möglichkeit von Bürgerkriegen ein. Und wir sehen ja in vielen Ländern, wie im Prinzip die Lage in den Völkern aufgeheizt wird. Und wenn ich zum Beispiel manche Videos, die vermutlich aktuell sind, aus den letzten Tagen, Wochen aus Frankreich sehe, von großen Demonstrationen und so weiter und Polizeigewalt, oder wenn wir auch angucken bei uns, es ist ja interessant, ganz böse der Lukaschenko, ganz böse, und wie der die lieben, armen, harmlosen, freundlichen Demonstranten so demokratiefeindlich niederprügeln lässt von seinen erbärmlichen, bösen Polizisten und so weiter. Das ist genau das Gleiche, seit über einem Jahr, regelmäßig in Berlin und andernorts auf deutschen Straßen und Plätzen stattfindet. Kein Wort darüber. Und das sehen wir aber. Frankreich, habe ich gesagt, das sind Demonstrationen und ein Aufeinanderprallen der Mächte der Unrechtherrschenden gegen die Vertreter des Volks, die zum Teil wirklich schon bürgerkriegsartige Ausmaße annehmen. Und ich persönlich sage immer und betet bitte mit, dass der Herr Besonnenheit schenkt. Ich bin seit 6 Jahren der festen Überzeugung, die Unrechtherrschenden wollen Bürgerkrieg. Sie wollen Gewalt. Denn die Gewalt gibt ihnen dann die Scheinlegitimation mit ihrer brachialen Eurogenfor und ähnlicher Gewalt. Sie werden fremde Mächte im Zweifel. Weil es fraglich ist, ob die deutschen Polizisten wirklich auf Deutsche dann schießen werden. Viele nicht. Das deutsche Militär hat vielleicht noch nicht mal mehr die nötige Bewaffnung dazu, um da viel zu machen. Aber sie werden fremde Mächte bringen, die völlig skrupellos deutsche Demonstranten niederschießen, abschlachten, zusammenschlagen. Das wollen sie, bin ich fest überzeugt, weil ich sage seit 6 Jahren, eine Regierung kann ihr eigenes Volk nicht so mit Füßen treten, nicht so offenkundig Unrecht tun, nicht so knechten, wenn sie es nicht auf ausufernde Gewalt abzielt. Dass sie einander hinschlachten sollten, lasst uns den Herrn bitten, ich bete täglich darum, dass er die Pläne der Unrechtherrschenden durchkreuzt und sie so viel wie irgend nach seinem heiligen Willen möglich zunichte werden lässt. Aber wir sehen, all diese Gerichte sind von Gott gerufen, losgelassen, aber sind keine göttlichen, sondern satanische Reiter. Aber weil Satan, wie Luther sagte, der Kettenhund Gottes ist, muss er letztlich die Gerichte Gottes über der abgefallenen Menschheit ausführen. Die meisten Gerichte Gottes geschehen ja dadurch, dass Gott die Welt sich selbst oder Satan überlässt. Er selbst greift erst später und persönlich ein. Das Schwert ist das Symbol für den Krieg. Es ist zwar viel für die Rede vom Frieden auf dieser Erde. Tatsächlich säen die Unrecht und Willkür herrschenden aber Zwietracht und Krieg, wo sie nur können. Auch die Vermengung der Völker. Diese ganzen Migrationsunternehmungen dienen ja letztlich keinem anderen Zweck. Man kann nicht einfach verschiedene Kulturen beliebig durcheinander würfeln. Und der Islam zum Beispiel hat sich noch nirgends integrieren können, gar nirgends in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und es hat auch sonst dieses Durcheinanderwürfeln von verschiedenen Kulturen in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie zu etwas anderem geführt als zu massiven gesellschaftlichen Spannungen, letztlich zu Krieg, Mord und Totschlag. Und genau das wollen sie, die satanisch gesteuerten Hintergrundmächte. Sie hetzen die Menschen in nie dagewesener Weise gegeneinander auf. Auch der Corona-Terror liefert dafür fortlaufend erschreckende Beispiele. Und sie geben es ja selbst zu. Sie geben es ja selber zu. Kann man im Fernsehen aus ihrem eigenen Mund, von ihren eigenen Lippen hören, wie sie damit sogar mit der Spritze Ehen und Familien auseinanderreißen, indem Ehepaare und Familien vieles nicht mehr gemeinsam unternehmen können, wenn der eine Corona gespritzt ist und der andere nicht. Sie wissen, was sie tun. Sie sagen, sie fassen es selber in Worte, sie sprechen es in die Kamera. Sie tun es in satanischer Bosheit und Absicht. Wie nah und teilweise schon mittendrin wir sind in diesen Ereignissen, sehen wir daran und auch am dritten Siegel. Sein Öffnen lässt ein schwarzes Pferd erscheinen, der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Ich staune eigentlich immer mehr. In früheren Zeiten, wo noch alles so scheinbar wohlgeordnet dahinging, da fing man mit diesen Bildern irgendwie, also mir ging so vieles, konnte ich vielfach gar nichts damit anfangen. Heute spricht das, schreit das einen direkt an. Die Waage ist das Zeichen des Handels. Und dieser Reiter zeigt uns, welche Bedeutung die Händler, Kaufleute, Konzerne und Banken in der antichristlichen Endzeit haben. Das sind ja die Mächte, die in diesen Tagen die Gewalt an sich gerissen haben und sie ganz unverhohlen ausüben. Es zeigt sich ja in diesen Tagen, dass die Politiker ganz offenkundig, und zwar vermutlich rund um den Erdball, mehr oder weniger nichts anderes sind als Marionettenspielfiguren dieser Banker und Kaufleute, die auch dann in der Offenbarung 17, 18 noch die entscheidende Rolle spielen. Da sehen wir die Banker und Kaufleute, die Konzerne, die Pharmaindustrie und so weiter. Genau da sind sie. Auf der Waage wird Ware gegen Geld aufgewogen. Um wie viel Geld geht es in diesen Tagen? Denkt mal nur an die ganzen Spritzen, an die ganzen Testereien, Milliardenbeträge. Und da werden Kunststoffverpackungen und alles Mögliche verbraucht. Und wisst ihr, was interessant ist? Da sieht man die ganze satanisch verlogene Heuchelei. Da kommt sogar im Fernsehen, dass jetzt die Weltmeere mit Masken überschwemmt sind. Aber kommt deshalb einer auf die Idee zu sagen, lasst doch endlich um die Umwelt willen, schon spielt die menschliche Gesundheit doch keine Rolle mehr. Der Mensch wird doch nur noch von diesen grünen Kräften als Umweltschädling wahrgenommen. Dann könnte man doch sagen, wir verzichten auf die Masken, lassen die Leute an Corona sterben, aber um Umwelt willen und dürfen um Himmels willen nicht diese Mengen an Plastikmüll erzeugen. Nein, da spielt die Umwelt überhaupt keine Rolle. Da wird milliardenfach gespritzt und Umweltmüll erzeugt und die Meere verschmutzen noch mehr. Es interessiert keinen Menschen und keine Greta und keine Fridays for Future und niemanden. Aber da wird Geld transferiert in Massen. Und wenn dann vielleicht bald noch die teuren Tests jeder privat bezahlen muss, damit sich erstens die einen spritzen lassen, falls die bisher noch nicht gewollt haben, und die anderen noch mehr Geld in die Taschen der Superreichen bezahlen. Handel und Geldwesen sind in der Waage des dritten Reiters auf dem schwarzen Pferd präsent. Und diese Mächte leiten nun eine Inflation ein. Wahnsinnig aktuell. Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Das war, soweit ich gelesen habe, das 15- bis 20-fache des damaligen Preises. Ein Denar war bekanntlich der Tageslohn eines Arbeiters. Ein Maß Weizen war die Menge an Brotgetreide, die ein erwachsener Brottag braucht. Wenn wir das zusammenzählen, dann heißt das, der ganze Lohn geht allein für die Grundnahrung des Mannes drauf, für Frau und Kinder und die sonstigen Lebenshaltungskosten, Miete, Strom, Wasser etc., Auto, sollen wir eh nicht mehr fahren. Kein Cent übrig. Minderwertige Ware, minderwertige Nahrungsmittel können sich die Menschen mit Ach und Krach noch leisten. Dafür steht die Gerste, die ist auch von der Inflation betroffen, aber so teuer, dass dafür das ganze Geld draufgeht. Und liebe Geschwister, genau dahin geht ja die heutige grüne Reise. Also wir staunen nur, wie brandaktuell jedes Wort der Heiligen Schrift ist und gerade der Offenbarung. Weh uns, wenn Baerbock und Gesinnungsgenossen ab der Bundestagswahl das Sagen bekommen. Und der liebe Olaf Scholz, dieser mutmaßliche Schwerstverbrecher in Finanzdingen, da ist ja einiges im Laufen gewesen, überhaupt, dass der noch Politiker sein darf. Und sich nun anschicken darf, Bundeskanzler zu werden, bei dem, was der meines Wissens nachweisbar verbrochen hat. Irre. Der hat ja schon gesagt, dass er am liebsten mit den Grünen gestern Abend, am liebsten mit den Grünen koalieren würde. Wobei die ja mit Merkel de facto längst an der Macht sind. Denn Merkel hat ja zunehmend eine ultra-extrem grüne Politik gemacht. Mit dem, was die CDU einmal war, wäre die Merkel-Politik der letzten Jahre nicht einmal in allerwinzigsten Ansätzen durchführbar gewesen. Nicht mal in allerwinzigsten Ansätzen. Hat mit CDU nichts mehr zu tun gehabt. Merkel hat die CDU so weit an den alleräußersten rot-grünen Rand geführt, dass zwischen sie und den totalitären Maoisten Kretschmann kein Blatt Papier mehr passt. Und wie totalitär dieser Mao ist, das zeigt er dieser Tage. Ganz unverhohlen. Ganz unverhohlen. Und der Habeck schwadroniert ja auch vom Vorbild China und so weiter. Das chinesische Modell, liebe Geschwister, das wartet auf uns. Totalitärer Maoismus. Hochwertiges Essen wie gutes Fleisch soll immer teurer werden. Das sollen am Schluss nur noch die ganz Reichen essen können. Und uns wird es madig gemacht. Klima-Update gestern Abend im Fernsehen. Da wird über die Butter gehetzt und übers Fleisch, Rindfleisch. Hochgesunde, hochwertigste Nahrungsmittel. Empfohlen wird Margarine. Ich musste ja wegen meiner, man lacht, vor allem wenn man ernährungstechnisch ansatzweise Kenntnisse erworben hat, worauf ich gezwungen war, mich selber zu befassen. Es geht ja nicht nur um die vermeintlichen Inhaltsstoffe in den pflanzlichen Fetten, um die wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Es geht ja um die Verarbeitung, die praktisch ja durch alle Verarbeitungsvorgänge zerstört werden und aus wertvollen Antioxidantien, die vielleicht mal in der originalen Pflanzenöl drin sind, durch die Verarbeitungsprozesse zu lebensgefährlichen Oxidantien werden. Das streicht ihr euch dann als die vielgerühmte CO2-neutrale Margarine aufs Brot. Aber die gute Butter, nein, nein, nein. Merkt ihr das, liebe Geschwister? Wenn man sich ein bisschen mit diesen Dingen befasst, dann merkt man, wie systematisch die ganzen Ernährungsempfehlungen der letzten Jahrzehnte darauf abgezielt haben, Immunerkrankungen, Allergien und auszulösen, die Menschen krank zu machen. Eier wurden verteufelt, eines der gesundesten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Und so weiter. Aber die Massen sollen mit Ersatzprodukten, ja kein Rindfleisch, Kunstfleisch aus dem 3D-Drucker, das ist angesagt. Oder Maden und Insekten aus fragwürdigen Kulturen. Ich möchte gar nicht wissen, mit was die da gefüttert und gemacht werden. Eine originale Bio-Heuschrecke, die der Johannes der Täufer mit Bio-Honig gegessen hat, war ja noch was anderes. Die Nahrungsmittel werden durch absurde Politik wie Biogasanlagen. Ich weiß nicht, wenn er diese grünen Teufelsdinger, ich sag's mal wirklich so, anschaut. Es ist einfach, jede einzelne, ich sage das mal so pauschal, ganz persönliche Meinung, jede einzelne ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Da wird, selbst wenn nicht Getreide vergast wird, was auch passiert, aber da wird Mais und andere Grünpflanzen vergast, für die der Grund und Boden, der Acker, nicht mehr zur Produktion von Nahrungsmitteln zur Verfügung steht. Und darum geht's. Darum geht's. Erdöl haben wir in Hülle und Fülle. Und Möglichkeiten, auch die Verbrennung, die Reinigung, die Destillierung und so weiter so herzustellen, dass wir am Schluss weitgehend abgasneutrale Verbrennungsmechanismen hätten, wäre sicher überhaupt kein Problem heute. Und im schlimmsten Fall noch ein paar Filter dazu, auch kein Ding. Will man aber nicht. Nein, man will Maiskulturen. Liebe Geschwister, schaut mal bei der Fahrt zum Gottesdienst und wieder zurück, hier im sonnigen, schönen Oberschwaben, links und rechts aus dem Fenster. Und staunt, was da an Mais angebaut wird. Es gibt ja bald nichts anderes mehr als Mais auf oberschwäbischen Äckern. Und das wohl fast alles für die Gaskammern. Und selbst Getreide wird meines Wissens zum Teil vergast, weil der Bauer von der Biogasanlage, hat im Internet einer geschrieben, ob es genauso stimmt, weiß ich nicht, sagte, wenn ich eine Ernte, bestimmten Acker, irgendwas, zum Müller bringe, was ich eigentlich gerne tun würde, kriege ich 32.000 Euro dafür. Wenn ich es in die Biogasanlage fahre, kriege ich 48.000 dafür. Jetzt wäre ich vielleicht um der Menschlichkeit willen, und weil ich ja mein wertvolles Getreide nicht angebaut habe, dass es vergast wird, sondern dass Brot draus gemacht wird, bereit auf die 16.000 Differenz zu verzichten und bringe mein Getreide trotzdem zum Müller. Was habe ich für die Menschheit erreicht? Gar nichts, denn der Müller nimmt das Getreide und bringt es in die Biogasanlage und kassiert die 16.000 Differenz für sich. Ich will nicht sagen, dass das jeder Müller so macht und so weiter, ja, aber man sieht die Mechanismen, die da arbeiten. Ja. Also ich wusste das auch lange nicht. Ich ging davon aus, okay, der Mais und was im Moment so alles grünmassemäßig anbauen geht in die Biogasanlage, wertvolle Ackerfläche. Nein, Getreide wird auch vergast, weil es bei der Gasanlage mehr bringt, mehr Reibach als. Und wer will es den Bauern verdenken, dass sie maximalen Gewinn aus der Mühe ihrer Arbeit ziehen? Und dann erleben wir seit Corona auch die im Wesentlichen wohl auf künstliche Weise fabrizierten Lieferengpässe. Bei vielen fragt man sich, warum geht das auf einmal alles nicht mehr? Welche Waren und Nahrungsmittel verknabbern und damit natürlich auch verteuern? Liebe Geschwister, dieser Reiter hat uns auch zumindest in Teilen längst erreicht. Und wir sehen die satanische Niedertracht des Geschehens im nächsten Satz, dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Von der Teuerung nicht betroffen. Da sind sich die Ausleger ziemlich einig, Weizen und Gerste symbolisieren die Grundnahrungsmittel. Das, was auch der Ärmste zum Überleben braucht, das wird unerschwinglich teuer. Das ist die Grundaussage. Die Dinge des täglichen Lebens, das Existenzminimum, wird immer teurer nach oben geschraubt, bis an die Grenze des nicht mehr Finanzierbaren. Diejenigen, die sowieso schon am Rand des Existenzminimums im täglichen Überlebenskampf stehen, denen wird vollends die Lebensgrundlage entzogen durch die hier aufkommende Inflation. Stichwort Great Reset. Gewollte Totalverarmung der Menschheit, um ihnen alles Eigentum zu rauben und sie in die totale Abhängigkeit einer winzigen Elite der Unrecht und Willkürherrschenden zu bringen. Öl und Wein dagegen stehen für Luxusgüter. Sie bleiben im Preis gleich. Wir brauchen nur auf den Corona-Terror zu schauen, dann sehen wir exakt dieses Prinzip. Für Millionen und Milliarden ärmerer Menschen wurde weltweit das Leben enorm erschwert, verteuert und viele dadurch in den Tod getrieben. Die Reichen und Superreichen wurden durch die Corona-Terror-Maßnahmen aber noch viel reicher. Irgendjemand verdient ja an den Maskenspritzen und so weiter und so fort. Und an den Tests. Man könnte an Hunderten von Beispielen zeigen, wie der Corona-Terror genutzt wurde, um Geld aus den Taschen Milliarden, wenn nicht Billionen weltweit, aus den Taschen der Massen zu ziehen und in die Taschen einiger weniger Superreicher umzuleiten. Die wohl künstlich herbeigeführten Wetterkapriolen der letzten Jahre tragen ebenfalls zum Geschehen der Hungersnot und Inflation bei. Auf 3 Dürrejahre folgte bei uns ein viel zu nasses und kaltes Jahr. Auch global hört man von Missernten enormen Ausmaßes. Der kluge Mensch sorgt deshalb selbst und vor. Das 4. Siegel wird geöffnet und der 4. und letzte Reiter erscheint auf einem vermutlich ebenfalls sehr symbolträchtigen grünen Pferd. Tatsächlich heißt das griechische Wort in seiner Hauptbedeutung nicht wie allgemein übersetzt blass oder fahl, sondern grün. Definitiv und unzweifelhaft. Chloros wird üblicherweise fürs Grün der Pflanzen verwendet. Da kennen wir es ja als Chlorophyll und hat seinen Namen als Fremdwort auch Chlor. Das heißt wegen der gelb-grünen Farbe des Chlorgases so. Also es ist eindeutig ein Grün, steht dann auch für die grünliche Leichenblässe in der Zweitbedeutung und hat damit dann auch eine weitere Bedeutung eben von blass, fahl als Farbe für Krankheit und Tod. Tatsächlich bringt dieser Reiter den Tod. Er heißt Tod, ganz ausdrücklich, und die Totenwelt der Hades folgt ihm. Und dieser Reiter bringt den Tod nun auf alle erdenkliche Weise und bringt damit auch die unheilvolle Ernte der vorangegangenen Reiter mit ein. Dass das Grün hier auch für die Grünen und ihre grüne angebliche Umweltpolitik stehen könnte, erscheint mir persönlich durchaus mehr als naheliegend. Zum einen aus den schon angesprochenen Gründen. Die grüne Umweltpolitik, sogenannte, in Wirklichkeit ist eine Menschenverachtungspolitik, die weitgehend mit Umwelt gar nichts zu tun hat, wie wir sehen, ist ja so brutal gottwidrig und menschenverachtend, wie man sich schlimmer schon seit Jahren kaum vorstellen kann. Ich habe schon vor 30 Jahren, wie war 79, kamen Sie, ich habe schon 79, 32 Jahre, gell, gesagt, ein Christ kann Grüne nicht wählen, geht nicht. Das grüne Parteiprogramm ist absolut unbiblisch, gottwidrig, menschenverachtend. Sie haben 32 Jahre lang fortlaufend unter Beweis gestellt. Gehören auch mit zu den schlimmsten Hassern unseres deutschen Volkes, wie man aus Zitaten und Belegen von manchen Grünen zeigen kann. Sind seit ihrer Gründung in nahezu allen Belangen eine absolut menschenverachtende, todbringende, lebensfeindliche Partei. Man denke nur an Stichwort Abtreibung. Der Mensch wird von ihnen wesentlich als CO2-ausstoßender Umweltschädling wahrgenommen, der in großstädtischen Wohnsilos kaserniert oder noch besser eliminiert werden sollte. Also wenn man ihn schon nicht mittels Abtreibung etc. eliminieren kann, dann sollte man ihn in solchen Großstädten, guckt mal Great Reset und was die alle so schreiben, da gibt es kein privates Wohneigentum mehr, da haben wir noch WGs in irgendwelchen Wohnklos. Das haben sie für die Masse der Menschheit vor, die noch überleben darf. Das grüne Bild unten, dreimal dürfte raten, wer da wohnt. Am Lake Washington, Bill Gates. Dieses Bild zeigt das Anwesen von Bill Gates. Seht ihr den Unterschied? Das oben wollen sie für euch und das unten, so leben sie selber. Guckt euch mal die Anwesen der Superreichen an, wenn ihr die mal in Google oder so findet. Und Berichten zufolge hat der Philanthrop Bill Gates alle Nachbargrundstücke um sein Grundstück aufgekauft, wohnt er kilometerweis für sich allein. Bei uns dagegen wollen die Grünen Einfamilienhäuser verbieten, weil die zu viel Grün ums Haus bieten. Das Grün wollen sie für sich, für uns den Tod. Ich sage es mal so provokativ zugespitzt. Allein schon der Klimaterror, der zum Beispiel mit dem Kampf gegen den Verbrennungsmotor längst begonnen hat, wird die Massen in Verarmung und von Verelendung treiben. Wenn das E-Auto so hoch gerühmt wird, dann geht es doch nicht darum, dass das so umweltfreundlich wäre. Jeder, der ein bisschen versteht, weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Es geht darum, dass das E-Auto teuer ist und sie es nur ganz wenige leisten können. Dass die nötige Elektrizität für viele E-Autos gar nicht zur Verfügung stellen können. Das wissen die genauso gut wie wir. Vor allem, wenn sie wollen, die letzten Kernkraftwerke abschalten, etc. pp. Die wollen ja gar nicht, dass er Auto fährt. Aber sie, ein paar Leute, die fahren dann E-Auto. Das ist der Sinn. Klimaterror. Und schauen wir doch, wie durch die Energiewende Strom in Deutschland extrem verteuert wurde, unsere Wirtschaft und den Haushalten die Grundlage für eine sichere und stabile Energieversorgung entzogen wird, etc. etc. Dazu kommen noch CO2-Steuern und vieles mehr. Dabei ist CO2, ich weise ja immer wieder darauf hin, man kann es in diesen Tagen gar nicht oft genug tun, kein Umweltgift, sondern Lebenselixier. Wenn man es nicht gerade hinter der Maske in erhöhter Konzentration einatmen muss, dann wird es am falschen Ort zum Gift, das manchen ganz grün und blass um die Nase werden lässt. Und so sehen wir, das grüne, leichenblasse Pferd ist im Prinzip längst da. Ihm wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert. Und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Krieg und Hunger hatten wir schon, jetzt kommt wörtlich der Tod dazu. Das ist überraschend und schwierig in der Deutung, denn das ganze Geschehen ist ja der Tod. Weshalb kommt jetzt der Tod in der Detailaufzählung nochmal vor? Viele Übersetzer geben deshalb mit Pest wieder. Gibt wohl Vorgänger, die Septuaginta hat wohl diesen griechischen Begriff Thanatos zum Teil mit Pest übersetzt. Aber wörtlich steht da eigentlich Thanatos, das heißt Tod und nichts anderes. Gibt da auch bei den Handschriften keine Variationen. Es ist offensichtlich das Bemühen, den Tod hier etwas anschaulicher zu machen. Und wahrscheinlich auch greift es zugleich zurück auf Matthäus 24,7, wo in diesem Zusammenhang von Seuchen die Rede ist. Übrigens, die Seuche kommt in der biblischen Prophetie im Neuen Testament nur an zwei Stellen vor, Matthäus 24,7 und parallele Lukas 21,11. Warum kommt die Seuche zum Beispiel auch explizit im Zusammenhang mit Corona in der Bibel praktisch nicht vor? Fragen sich in diesen Tagen viele. Von Corona liest man in der Bibel eigentlich, wenn man nicht die Krone entsprechend deutet, nicht ohne weiteres was. Haben die biblischen Propheten da alle geschlafen? Hat es Gott nicht offenbart? Bei der Vorbereitung ging mir durch den Kopf, vielleicht liegt es daran, dass das Problem ja gar nicht Corona eine Seuche ist, eine vermeintliche, sondern das Impfgift. Und das kommt dann möglicherweise unter anderen Begriffen vor, nämlich Pharmazia. Da kommen wir zu gegebener Zeit noch drauf. Aber hochinteressant, dass die Seuchen tatsächlich nur unter ferner Liefen zweimal in der Parallele vorkommen, sonst nicht. Zumindest dieser Begriff. Auch die Tiere der Erde geben Rätsel auf. Welche Tiere könnten da gemeint sein? Speziell die dicht besiedelte westliche Welt wimmelt ja nicht unbedingt von gefährlichen Raubtieren, die in großen Massen Menschen töten können. Aber denken wir wieder an unsere grasgrünen Menschheitsverächter und die absurde Ansiedlung gefährlicher Raubtiere in unserer Mitte. Ich denke da weniger an Luchse, die allenfalls Rehen gefährlich werden dürften zum Ärger mancher Jäger. Beim Bär sieht es schon anders aus, das kriegen die Leute auch ziemlich schnell mit, wenn mal einer auftaucht in besiedelten und zivilisierten Gebieten. Aber viel schlimmer und schneller kann und dürfte sich das mit den Wölfen entwickeln, die heute vielerorts schon zu einer erheblichen Viehplage geworden sind. In unseren Medien meist immer noch schön und klein geredet, für die Betroffenen alles andere als schön und harmlos. Und es dürfte im Zweifel nicht viel fehlen, bis diese auch zur Menschheitsplage werden können. Und die können sich im Unterschied zu Bären relativ schnell vermehren. Aber vielleicht hat Gottes Wort da auch noch ganz andere Tiere im Blick, an die wir heute gar nicht denken. Ein Gedanke zum Beispiel, wer weiß, was die in ihren Genlaboren alles züchten. Und was da eines Tages alles noch in die Freiheit kommt, geplant oder ungeplant. Da kann der Begriff Tiere der Erde vielleicht nochmal eine ganz andere Dimension gewinnen, von der wir heute nichts ahnen. Ein Viertel der Menschheit soll durch diesen Reiter, diesen vierten Reiter, durch Hunger, Seuchen, Erdbeben, Krieg und so weiter umkommen. Ein Viertel, das ist eine Menge. Rund 2 Milliarden Menschen wären das derzeit. alle Gräueltaten und Kriege des diesbezüglich schon schlimmen 20. Jahrhunderts verblassen dagegen. Aber denken wir einmal an die Diegel-Liste. Ich weiß nicht, wem die was sagt. Man muss auch dazu sagen, sie ist von der Zuverlässigkeit umstritten. Das geht von, dass manche sagen, ein Student, der da einsam in seiner Garage hockt und sich wild irgendwelche Zahlen, allerdings überraschend detailgetreu zusammenfantasiert, bis hin zu hochkarätigem Institut, das im Auftrag und mit Zahlen von Regierungen, Geheimdiensten, Wirtschaftsunternehmen, Militär etc. gefüttert wird. Im einen Falle wäre es relativ harmlos, die Diegel-Liste, im anderen Fall extrem ernst zu nehmen. Die sagt bis 2025 einen Rückgang der deutschen Bevölkerung auf etwa 25 Millionen vor. Ja. 25 Millionen. Derzeit sind es, 2019 waren es offiziell um die 83. 25 Millionen. Das wären mehr als zwei Drittel, die es dann nicht mehr gibt, wenn die Diegel-Liste mit ihren Prognosen recht hat. Und das nicht in 40, 50, 100 Jahren, sondern in 4 Jahren. In 4, liebe Geschwister, in 4. Und das, was hier mit dem Corona-Terror läuft, und wenn diejenigen, die mit ihren Befürchtungen Richtung Spritze und Spritzfolgen, Corona-Spritze, recht haben, kommen könnte, dann rücken diese Zahlen auf einmal in eine ganz, 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 ganz erschreckende, greifbare Nähe. Wir werden sehen, was die kommenden 4 Jahre bringen. Roger Libby sieht die 4 Reiter nach der Entrückung der Gemeinde, aber vor der großen Trübsal. Ich muss sagen, ich sehe sie im Grunde ein Stück weit schon jetzt gegenwärtig. Wir hören nicht nur ihren Hufschlag und ihr Wiehern von fern, wir sehen nicht nur den Schatten, den sie vorauswerfen, die haben uns längst erreicht. Bis sie ganz in voller Kraft und Autorität da sind, kann es vielleicht noch eine kurze Zeit dauern, aber liebe Geschwister, Diegel, 2025 sind 4 Jahre. Was die Offenbarung sagt, ist genau das, was die leichengrünen Eliten von und hin, um und hinter Klaus Schwab mit dem Great Reset vorhaben. Und das wollen sie bis 2030 weitgehend realisiert haben. Und das ist dann keine in ihrer Autorität und Qualität umstrittene Diegel-Liste. Das sind ganz offizielle Pläne von bekannten Welteliten. Und das kann man, wie einstens das berüchtigte Buch eines importierten Österreichers, das man auch kaufen konnte, heute steht es auf dem Index, konnte man damals alles lesen, was er vorhatte. Man kann es heute alles schwarz auf weiß lesen, Great Reset 2030, was sie alles vorhaben. Das ist genau das, was die Offenbarung sagt. Nicht bis in 100 Jahren, in 8, 9 Jahren wollen sie es erreichen. Eine ganze Menge, was da passiert, passieren wird. Aber, und das zum Schluss ganz wichtig, es bleibt eine begrenzte Menge. Darauf weisen die Ausleger immer wieder hin, wenn die Zahlen, die Bibel Zahlen nennt, dass sie damit zugleich nicht nur eine Größenordnung angibt, sondern sie gibt eine Begrenzung an. Das heißt, die gottwidrigen Kräfte können zwar einen verheerenden Schaden antun, aber sie können keinen unbegrenzten Schaden tun. Sie können immer nur auf den Millimeter, aufs Mikromü, so viel tun, wie Gott ihnen die Grenze setzt. Und nicht ein Mikromü drüber hinaus, nicht eins. Aber das ist Dramatik und Trost zugleich. All dieses Geschehen wird von Gott zugelassen, wenn auch begrenzt. Trost, es ist nicht die Erfüllung satanischer Pläne. Es ist die Erfüllung göttlicher Menschheit und Heilsgeschichte. Gott bringt seinen Plan damit zum Ziel. Und wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir zu denen, die mit ihm das Ziel der Ewigkeit, ewigen Segen, ewiges Leben erreichen. Und dazu ergeht auch heute noch die Einladung. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, ja, wir danken dir, dass du uns nicht einfach nur diese 4 schrecklichen Reiter mit all dem Unheil, mit all der Menschenverachtung, all dem Bösen zeigst, was kommen wird und was ja in Teilen schon da ist. Wir leben ja schon und erschrecken und zittern darüber. Und unser Leben, wahrscheinlich von mehr oder weniger jedem Menschen auf der ganzen Erde, leidet seit anderthalb Jahren darunter, unter diesem gegenwärtigen Bösen. Aber dass das eben nicht alles, ja auch bei weitem nicht das Entscheidende ist, was du zeigst. Du zeigst uns damit nur, wie dieses Böse ausreifen muss zum Gericht. Und dann aber eben dein Heil kommt, sichtbar, überwältigend auf dieser Erde. Und dem gehen wir entgegen. Und noch ist Zeit der Gnade. Und nochmal wollen wir von Herzen darum beten, dass doch möglichst viele Menschen diese Zeit der Gnade ausnutzen, sich rufen lassen, bevor der Vorhang fällt und die Zeit der Gnade ausgelaufen ist, deine Gemeinde hoffentlich bald weg ist aus diesem irren Bösen heraus und du das Böse vor uns zu Ende richtest. Aber dass die Menschen bis dahin die Zeit noch nutzen, sich einladen lassen von dir und deinem Wort und sich nicht von antichristlichen Mächten täuschen lassen, die ihnen das goldene Zeitalter, das kommende, versprechen. Die werden in Massen auf diesen Antichristen hereinfallen, denn er wird vermutlich genau dieses goldene Zeitalter, ein scheingoldenes, heraufführen und Gutes tun am Anfang, sonst würden die Menschen ja nicht auf ihn hereinfallen. Wir bitten dich, dass möglichst viele das durchschauen und dich, den wahren und einzigen Christus, erkennen und annehmen. Und du auch weiterhin über uns, unsere Gemeinde, unser Volk und Vaterland schützen, bewahren deine Hand hältst, Herr. Wir sehen, dass das Böse und das Gericht beschlossen ist. Und wir wissen nicht, was nach deinem Willen noch möglich ist abzuhalten. Aber wir bitten dich, dass du so viel wie irgend möglich von diesem Bösen abwendest und fernhältst und deinen Sieg beschleunigst. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir singen noch zum Schluss 491 aus unseren Glaubensliedern. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Ganz aktuell und wichtig. 491 Glaubenslieder, Strophen 1 bis 6.